Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit dem Bassbariton Thilo Dahlmann.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Hast du ein aktuelles Lieblingslied oder einen Ohrwurm womöglich?
Ich habe eigentlich immer schon ein Lieblingslied. Das begleitet mich eigentlich vom Anfang meines Singens schon bis heute. Und das singe ich einfach wirklich unglaublich gerne, auch gerne in Liederabenden und auch gerne mal als Zugabe. Und das ist das Kleine an den Mond von Schubert. Also das ist eins der nicht ganz so bekannten Schubert-Lieder. Eine kleine Form, es ist ein Goethe-Gedicht, Füllest wieder Busch und Tal, und beschreibt eben so diese, sehr schön diese Abendstimmung, so dieses romantische Bild des Mondes. Und es gibt verschiedene Fassungen von Schubert. Mit diesem Text gibt es, wenn ich mich nicht irre, zwei Fassungen, eine größere Form und eine ganz kleine als Strophenlied. Und die ist so ganz, ganz schlicht. Und gerade das, finde ich, passt so schön auch zu dem Text von Goethe. Und es gibt so einen Strahl, so eine Ruhe aus, und das mag ich sehr gerne. Und es gefällt mir auch besser als die größeren Formen und andere Vertonungen davon.
Welches Image hat denn dein Beruf?
Ich zögere gerade deswegen, weil ich glaube, unser Beruf hat im Moment gar kein richtiges Image mehr. Weil, also das, ich glaube, es gab eine Zeit, in der das größere Emotionen hervorgerufen hat, von allgemeiner größerer Bekanntheit, einem größeren im Leben stehen des Sängerns, weiß nicht, in den 70er, 60er Jahren. Also wenn ich meine Mutter, meine Tanten frage, oder natürlich kannten die so die bekannten Sänger ihrer Zeit, obwohl die sonst mit Kunst und Musik nicht viel zu tun hatten. Aber das kannte man aus dem Fernsehen, aus dem Funk, aus dem Radio. Und das ist mittlerweile in eine solche Nische verdrängt worden. Also ich glaube, wenn man heute mit vielen Leuten, die auch wenig Kontakt zu unserer Tätigkeit haben, spricht, kommt so ein freundliches, ach, kann man davon leben? Gibt es das als Beruf? Es gibt sicherlich eine Gruppe von Menschen, die es sehr interessiert, nach wie vor. Aber auch durch die unterschiedliche Rezeption unseres Berufs in den Medien ist es so eine kleine, abgeschlossene Gruppe geworden. So empfinde ich es. In der Gruppe ist es super. Und das gibt auch eine tolle Arbeit dort, aber das Hineinwirken in die Gesellschaft finde ich weniger und, wie ich finde, auch zu wenig statt.
Was könnte man denn da machen?
Naja, es würde, ich glaube, zwei Ebenen. Also einmal eine festere Bildungsverankerung in der Schule. Also da fängt es an. Ich hatte einen Musiklehrer, bei dem wir natürlich Winterreise gemacht haben, bei dem wir natürlich Matthäus Passion gemacht haben und so ganz klassisch, der war selbst Musiker, also er kam aus der Praxis, nicht aus der Pädagogik. Und der setzte sich dann ans Klavier und spielte eine Beethoven-Sonate und hat uns währenddessen erklärt, wie die Sonatenhauptsatzform funktioniert. Und dann hat man natürlich einen ganz anderen Eindruck. Oder ich glaube, jeder aus meiner Klasse kennt die Dieske-Aufnahme der Winterreise, also die mit eine der Aufnahmen mit Jared Moore. Und dadurch hat man einfach einen Zugang dazu und eine Idee, auch wenn natürlich ich komme jetzt nicht aus einer Gegend, wo ein großes Kulturangebot ist. Aber man hat einfach einen Zugang dazu. Und auch Leute, die jetzt nicht von zu Hause aus mit der Musik Kontakt hatten. Und das geht dann weiter über Radio, Fernsehen. Okay, heute haben wir natürlich noch ganz andere Medienformate und nicht mehr dieses klassische, jeder setzt sich Samstagabend an den Fernseher und sieht das Gleiche. Aber trotzdem dieses Abwandern der, ich nehme mal das, wie ich finde, zu Unrecht schlecht beleumundete Wort der Hochkultur in Spartensender, finde ich ganz fatal. Finde ich wirklich fatal, weil es ist so ein Deckmantel, so nach dem Motto, aber es wird doch viel mehr gesendet als früher. Ja klar, aber in irgendwelchen Theaterkanälen, die dann auch noch abgeschafft werden, oder als kompletter Opern-Streaming-Tag, aber schaut sich 20 Opern am Tag an? Das ist so ein Deckmäntelchen, wir haben es doch gemacht, aber es wirkt nicht mehr in die allgemeine Präsenz des Bewusstseins hinein. Und das finde ich wirklich schade, weil da einfach eine ganze Menge verloren geht.
Du hast ja auch eine Professur für Gesang in Frankfurt. Das ist dann auch ein Teil dieser Nische.
Ja, ich glaube ja. Also das ist natürlich, es ist so interessant, weil wir, das wird den meisten Kolleginnen und Kollegen so gehen, auch in der Lehre, auch in der Praxis. Man hat natürlich Kontakt. Wir haben volle Konzerthäuser, Kirchen, Opernhäuser, Theater, sodass wir natürlich das Gefühl einer Relevanz spüren. Das heißt, wir ist jetzt nicht so, dass wir auf dem Marktplatz alleine stehen und alle laufen vorbei. Aber ich glaube, dass die tatsächliche, das ist eine Gruppe, die sich dafür interessiert. Aber wenn wir uns einbilden, dass diese gesellschaftliche Relevanz gesellschaftsdeckend ist, glaube ich, ist das eine falsche Wahrnehmung. Weil wir wirklich eigentlich an so einen Rand geraten. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und natürlich auch in der Ausbildung haben wir sehr viele Freunde und Förderer, die ganz tolle Arbeit machen, die sich auch für Studierende interessieren. Die sind sehr aktiv. Deswegen gibt es jetzt nicht das Gefühl, dass wir in der Nische uns befinden. Aber ich glaube, wir könnten eine größere Bedeutung haben oder ein größeres Hineinwirken in die Gesellschaft haben. Und das, was wir tun, hätte es auch verdient. Das ist so mein Eindruck. Es ist dieses, das verdient hätten, ist nicht ein Narzissmus, weil wir uns so toll finden, weil wir uns so eitel finden, sondern weil das, was wir machen, etwas unglaublich Wertvolles ist. Das ist ein Schatz an Kultur. Also nicht, wie ich jetzt singe, ist so toll, sondern ich singe Schubert-Lieder, ich singe Schumann, ich singe Brahms, ich singe Vaughan Williams, ich singe, weiß ich nicht. Es sind alles Meisterwerke, die aber komplett ins Vergessen geraten, wenn sie keiner hört und keiner macht. Und das liegt nicht daran, dass es nicht interessant ist, dass es keinem gefällt, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, weil es zu wenig Leute kennen. Und das fängt, wie ich eben sagte, in der Schule an, geht über die mediale Aufarbeitung. Und das verdient es einfach, dass es bewusster wahrgenommen wird.
Gibt es denn genug Nachwuchs oder vielleicht sogar zu viel?
Ja, es gibt Nachwuchs. Also wir haben wirklich eine große Anzahl von Bewerbern in jedem Jahr. Das schwankt mal ein bisschen, aber im Grunde genommen, selbst jetzt dieses Jahr, durch die Corona-Bedingungen waren es immer noch sehr viele Bewerber, die sich auch beworben haben. Und die Begeisterung ist da, glaube ich, nach wie vor ungebrochen. Diesen Vorwurf, dass wir zu viel ausbilden, hört man immer wieder. Und wenn man das ganz marktwirtschaftlich betrachtet, was wir ja so gerne als Maßstab angelegt bekommen, ist diese Aussage auch wahr. Dass man sagt, ja, es gibt x Anzahl an Stellen, es gibt so und so viele Bewerber in Europa, weltweit, die dann in den Markt kommen. Also diese ganzen Begriffe finde ich so wirklich grauenhaft. Aber ich finde die Argumentation fatal, weil natürlich sollen wir nicht 7000 Sänger ausbilden. Und wer das hört und wer selbst Sänger ist, weiß, wie schwierig ich spreche jetzt natürlich persönlich über Sänger, aber davon sind Schauspieler, Tänzer, wirklich die gesamte Bandbreite, Pianisten, Violinisten, da muss man nichts erzählen. Natürlich gibt es zu viele Menschen für vielleicht die Arbeit. Das könnte man unter marktwirtschaftlichen Dingen, Gesichtspunkten natürlich sagen. Aber wir bilden ja nicht aus scharf auf eine Stelle im Orchester, sondern unsere gesamte Berufswelt hat sich ja gewandelt in den letzten Jahren. Und ich würde es auch nicht nur negativ sehen. Ich würde nicht sagen, die Theater bauen alle ab. Deswegen werden viel weniger Opernsänger eingestellt. Sondern unsere Tätigkeit hat sich unglaublich ausgeweitet. Es verlangt mehr Initiative vom Einzelnen. Es verlangt ein über den Tellerrand hinausschauen. Aber wenn ich sehe, auch wie gut und wie kreativ in unserer Branche von uns allen und von den Kolleginnen gearbeitet wird, welche Initiativen da auch, was Festivals oder kleine Konzertreihen anbelangt, was Unterricht, was pädagogische Aspekte anbelangt, die sind so wichtig und die sind nicht nur, dass man sich zu Hause hinsetzt und Klavierunterricht gibt, sondern das ist in Chören zum Beispiel, wenn Stimmbildung geben, in Schulen den Mangel an Musiklehrern aufzufangen. Und da haben wir einfach auch da einen großen Schatz, den wir weitergeben können. Und all das bilden wir ja auch mit aus. Und wenn es ist, jemand macht eine künstlerische Ausbildung, entdeckt, das ist nicht meins oder ich komme nicht dahin, wo ich gerne hin möchte, ich studiere BWL und gehe in eine Unternehmensberatung. nur als Beispiel, dann haben wir eine Grundlage gelegt für jemanden, der einen ganz neuen Aspekt in eine ganz andere Welt hineinbringen kann. Und all das machen wir ja auch. Ich finde es fatal, wenn wir uns nur nach Zahlen richten, weil man es auch einfach nicht bemessen kann. Also unsere Biografien sind wirklich so unterschiedlich. Es gibt die, ich spreche jetzt mal aus Sängersicht, diese Biografie, man macht einen Abschluss, man bekommt sofort ein Engagement, nach einem Jahr ist es Ende und der nächste wird genommen. Es gibt aber auch die Biografie, man muss sich ein Jahr lang, zwei Jahre lang erstmal sortieren und dann findet man einfach seine Nische, sei es als freier Sänger, sei es in Kombination mit anderen Dingen, die vielleicht nicht gar nicht mal unbedingt direkt mit dem Sängerberuf zu tun haben, aber die daraus gespeist werden. Und das auch zu akzeptieren und nicht als Scheitern zu erleben, ich finde, das ist unsere große Aufgabe auch in der Ausbildung, unseren Studenten zu zeigen, ihr müsst jetzt nicht in das lebenslange Opernengagement kommen. Das ist wunderbar, wenn es funktioniert und die Happy Few gibt es auch noch, die das haben. Aber es ist nicht weniger gut, wenn du einen anderen Weg einschlägst. Und das finde ich super, das finde ich toll, weil da steckt so viel Kreativität und so viel Kraft drin. Und wenn ich unsere Studierenden sehe, denke ich, wow, da sind echt tolle Leute dabei, tolle Menschen. Und die so ein bisschen zu unterstützen, das finde ich eigentlich das Schönste an dem Beruf.
Was bringst du denen denn bei, den Studentinnen und Studenten?
Ja, erstmal Technik. Erstmal, wie gehe ich mit der Stimme um? Es gibt verschiedene Parameter. Wie werde ich lauter? Wie phrasiere ich? Wie gehe ich mit den ganzen physiologischen Dingen, meine Zunge, mein Kehlkopf, alles was mit meinem Körper, wofür sind meine Hände da beim Singen? All das ist natürlich Teil der Ausbildung. Das ist so die Basis. Aber dazu kommt dann wirklich, wie gehe ich mit Musik um? Was macht Musik? Was macht meine Idee von Musik mit meinem Körper? Wie kann ich das nutzen? Wie kann ich das, was ich musikalisch erreichen möchte, so produktiv nutzen, dass es mir technisch hilft beim Singen? Und dann natürlich dieser ganze Komplex, worum geht's? Das ist eigentlich eine Frage, die ich wirklich auch oft im Unterricht stelle, wenn man ein neues Stück hat. Und es wurde dann zum ersten Mal im Unterricht gesungen. Also bevor ich dann was Technisches beginne, sage ich in der Regel, worum geht's? Sag mir einfach mal, was ist es? Und man erfährt so viel, weil es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt nicht Lied A bedeutet das und das, sondern zu hören, was bedeutet das für denjenigen, der gerade singt. Und da passiert es ganz oft, dass ich dann denke, wow, okay, stimmt, habe ich so noch nie gesehen. Und dass ich auch selbst dann erstmal nachdenke und denke, entweder toll, ist mir noch nie aufgefallen oder sehe ich jetzt ganz anders, ist aber egal, weil das ist nicht meine Interpretation, sondern das ist das, was das Gegenüber darin erkennt und für sich sieht. Das entwickelt sich noch ganz oft. Aber das ist einfach so ein Prozess, sowohl für den Studierenden als auch für mich. Und das so gemeinsam zu betreten, das ist eigentlich ziemlich schön.
Du hast mal gesagt, dass es wichtig sei, dass jemand es ehrlich mit dem meint, was er singt oder sie. Mhm. Was heißt das?
Dass wir uns klar werden, dass das, was wir tun, wirklich das ist, was wir denken. Dass wir nicht versuchen, so, ich gehe mal in die Oper, ich bin jetzt eine Pamina. Eine Pamina hat so und so zu sein. Das habe ich in 15 YouTube-Videos gesehen. Also muss eine Pamina so sein. Oder eine Pamina muss diesen Ton anschwellen und da muss sie leiser werden und da muss sie atmen, weil eine Pamina das so macht. Sondern, wenn ich jetzt mal den Anfang, Textanfang der großen Arie nehme, ach, ich fühl's. Nur diesen Satz. Was bedeutet das für mich, wenn ich das sage? Was macht das mit mir als Sängerin, als Verkörperung dieser Pamina jetzt zum Beispiel? Und das ist ganz interessant, weil das in dem Moment, wenn ich es ehrlich meine, wenn diese Aussage, die ich gerade auf Töne produziere, nenne ich es mal ein bisschen platt, wenn das wirklich ehrlich gemeint ist, macht der Körper physiologisch alles richtig. Wenn ich jetzt hier spreche, denke ich nicht darüber nach, wie ich das technisch mache. Wenn ich aber singe, also da wird jeder Sänger, jede Sängerin sofort sagen, genau, mein Kopf sagt so, das hebe ich an, da atme ich tief, da lasse ich los. Aber es lenkt uns eigentlich vom Eigentlichen ab, weil in dem Moment, wenn ich es wirklich meine, passiert all das, was ich gerade nur angedeutet habe, automatisch. Und aber uns das zu trauen, weil wir natürlich, gerade auch in der Ausbildung, ist es wichtig, dass wir solche technischen Parameter trainieren, ausprobieren, auch wenn Schwierigkeiten auftreten, diese beheben. Aber der nächste Schritt ist eigentlich, uns darüber hinaus weiterzuentwickeln. Und das Blöde an diesem Beruf ist, dann wird es leichter. Aber dahin zu kommen, ist halt total schwierig. Also wir drehen uns quasi im Kreis, kommen aber nicht an die einfachste Lösung ran. Deswegen ist Ehrlichkeit und auch zu wissen, was wir tun, so wichtig. Das meinte ich damit.
Ist das auch der Moment, wo das Publikum dann ergriffen ist?
Ja. Ja. Wenn es ein 1:1 zwischen Person und Gesagtem gibt. Und zwar meine ich jetzt nicht, dass ich als Thilo dann da stehe und die sagen, wow, jetzt ist aber der Thilo genau das Lied, was er da gerade singt. Sondern ich als, ich sag's mal blöd, als Medium, meine Stimme als Medium, das hat mit mir als Persönlichkeit nur in zweiter Linie was zu tun, ob ich das jetzt privat auch so denke, tue, sondern diese, nenne ich es mal, Verkörperung der Idee. Das ist eigentlich das, wenn's das Publikum wirklich erreicht. Und das merkt man. Das merkt man bei einem Violinstück, das merkt man bei einem Lied. Das ist so irgendeine Ebene, die man, glaube ich, schlecht erklären und beschreiben kann.
Wie kann man denn da hinkommen als Musiker oder Musikerin?
Das ist genau die Schwierigkeit. Weil ich glaube auch wieder über Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu sich selbst, mit dem, was man tut. Und es bedarf wirklich Mut. Mut, das zuzulassen, zu sagen, nee, ich will jetzt nicht klingen wie die 413. YouTube-Aufnahme, die ich davon gehört habe, sondern zu sagen, auch zu akzeptieren, wie man selbst ist, auch zu akzeptieren, wie die eigene Stimme klingt. Also auch da werde ich niemanden, der schon mal seinen Anrufbeantworterspruch gehört hat, was Neues erzählen. Wenn man seine eigene Stimme hört, denkt man erstmal, oh Gott, also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als eigene Aufnahmen zu hören. Das ist wirklich, es ist das Grauen. Es ist, dann warte ich, bis alle im Bett sind um mich herum, setze mir Ohrhörer auf und ertrage es. Aber es ist so hilfreich, weil man auch so viel lernt, technisch, und so vieles hört. Aber es ist grauenhaft. Und das geht jedem genauso. Aber zu akzeptieren, dass es so ist und auch zu wissen, das ist jetzt nun mal mein Instrument, das mache ich jetzt so. Oder aber genauso auch im Inhaltlichen zu sagen, ich lasse mich mal darauf ein, was ich da gerade sage. Auf der Bühne, ich lasse mich auf diese Rolle jetzt ein. Welche Emotionen hat diese Figur jetzt gerade in dem Moment? Und ich glaube, Mut ist da ganz wichtig.
Wo du es gerade schon ansprichst, die Inhalte. Also du machst ja sogenannte ernste Musik. Mhm. Ne? Kannst du dabei auch immer ernst bleiben? Oder ist das wirklich auch eine ernsthafte Angelegenheit? Oder musst du manchmal auch lachen darüber?
Nee. Ich glaube, je alberner, durchgeknallter und unrealistischer oder verrückter was ist, was man tut, umso ernster wird es eigentlich. Weil es ist, also umso ernster wird die Auseinandersetzung damit. Also nicht, weil ich dann plötzlich ernst bin, natürlich, sondern ich glaube, wenn man das nicht ernst nimmt, dann wird man dem nicht gerecht. Also es gibt natürlich vollkommen absurdeste Texte, vollkommen durchgeknallte Sachen, wo man denkt, mein Gott, wie kann man, oder ganz viele auch romantische oder Literatur der Sturm- und Drangzeit, wenn man sich das durchliest, oh Gott. Aber in dem Moment, wo man es ernst nimmt, bekommt es auch wieder eine gewisse Ehrlichkeit. Natürlich ist das dann lustig. Natürlich sind Sachen auch im Publikum, man merkt es ja auch, wenn man gewisse Sachen singt, die man heute einfach so überhaupt noch nicht mal mehr denken kann. Aber man merkt, in dem Moment, wo ich es ehrlich verkörpere, dann lacht das Publikum darüber. In dem Moment, wenn ich es quasi mich auf einer anderen Ebene darüber stelle und sage, na, Entschuldigung, aber das wissen wir ja alle, dass das Quatsch ist. In dem Moment mache ich mich darüber lustig. Und das ist nicht fair, finde ich. Also ich als Medium bin erstmal dafür da, das so zu verkörpern. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt den ganzen Tag ernst durch die Welt laufe und denke, nein, ich bin ein ernster Künstler. Das ist Quatsch. Ich glaube, auch dieser Begriff des ernsten Künstlers ist nicht nett. Das
Aber du musst dir das ja irgendwie aneignen, ne? Wenn du so einen absurden Text hast. Und wie machst du das denn?
Schwieriger ist es so, wenn es nah an der eigenen Persönlichkeit ist. Dann finde ich es wirklich schwierig, weil dann, auch da kommt wieder die Frage des Muts, das sind auch bei so Partien auf der Bühne zum Beispiel, dann ist es auch schwierig, weil da kratzt es so an der eigenen Persönlichkeit. Und da wird eben das, was ich eben sagte, es bin nicht ich persönlich, der auf der Bühne singt, sondern es bin ich als Verkörperung der Musik oder der Literatur. Und in dem Moment, wenn es aber dann anfängt, oh, jetzt spüre ich, das ist sehr nah an mir dran. Und ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte nicht als Thilo Dahlmann auf der Bühne stehen und ich als Privatperson da stehen. Das möchte ich nicht. Das finde ich, geht in weiten Teilen auch niemandem was an. Aber ich als Künstler möchte mich natürlich mit dem Inhalt auseinandersetzen. Deswegen sind, je verrückter die Texte sind, umso, und je weiter weg von unserer Realität, umso mehr Spaß macht es eigentlich, sich dann darauf auch einzulassen. Weil ich natürlich auch weiß, dass ich das nicht als Privatperson denke.
Okay, also ich stelle mir dann so vor, dass man vielleicht auch irgendwann mal Lust hat, so eine Parodie auf irgendwas zu machen, oder?
Also ich mache das das werden meine Studierenden wissen, ich mache das im Unterricht ganz oft. Also ich bitte dann wirklich, macht eine Karikatur, macht eine Parodie jetzt darauf. Ich möchte, dass ihr das mal auslotet, wie fühlt sich das an, wenn ich plötzlich weg von der Privatperson gehe? Und das funktioniert super. Das ist ganz klasse. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein kleines Problem. Es gab, das war so in 60er, 70er Jahren, gab es sowas ganz häufig, so Opernparodien. Das finde ich oft so ein bisschen gewollt. So, weil, also eine Zauberflöte muss ich nicht parodieren. Die ist schon in sich so unrealistisch und eigentlich so bar jeder Logik, da ist jede Parodie ist da eigentlich zu viel. Aber nun gut, da gibt es sicherlich tolle Sachen. Aber ich überlege mal, ob ich das mache. Nee, ich finde meistens reicht schon der Originaltext aus. Das geht immer ganz gut.
Hast du manchmal Gänsehaut beim Singen?
Nee. Nee, Gänsehaut würde ich das nicht nennen. Es gibt Momente, wenn es wirklich gut funktioniert und wenn man wirklich diese nah an dieser körperlichen Einheit aus, also wenn wirklich Körper und Stimme gut zusammenpassen, dann entsteht wirklich eine Energie, die toll ist, die einem auch, mein ehemaliger Lehrer sagte dann auch immer, wenn man so ausgekämpft nach einem Lied plötzlich so ein Gefühl von wow hat, dann sagt er, na, billiger Rausch, weil es wirklich so viel an Glückshormonen freisetzt, dass man wirklich so ein Gefühl von tollen Gefühl hat. Aber Gänsehaut, so eine Selbstergriffenheit gibt es da, glaube ich, nicht.
Dann eher beim Zuhören.
Ja, das schon. Oder, also mein Leib- und Magenstück ist Matthäus Passion von Bach. Und wenn, das kann man noch so oft singen, wenn am Anfang dieser schwere E-Moll-Akkord im Orchester kommt vom ersten Stück. Yes, man kann noch so müde sein und noch so abgekämpft. Das ist ein Moment von, boah, jetzt löst sich was auch in einem selbst.
Was ist denn das Schönste an deiner Arbeit?
Ich glaube, dass die Kombination aus Körper und Geist, also sich mit etwas beschäftigen und dem ganzen körperlichen Ausdruck zu verleihen, in Form von Stimme, in Form von Gesang, das ist so etwas, was einen so ganzheitlich berührt. Und das finde ich einfach toll. Ich glaube, da gibt es wenige Formen oder Tätigkeitsformen, die einem so ein ähnliches Rundherum-Gefühl für das, was man tut, schenken kann.
Und was ist das Schlimmste oder das Anstrengendste?
Ich glaube, im Beruf selbst, okay, natürlich alles, was mit Stress drumherum, mit wenn Sachen abgesagt werden, wenn im Unterricht, wenn es in der Verwaltung nicht, oder wenn es einfach im Zwischenmenschlichen irgendwelche Verwerfungen gibt es. Das stresst natürlich alles sehr. Aber an die Tätigkeit an sich, wenn man dann wirklich Musik macht, wenn man jetzt nicht krank ist und irgendwas funktioniert nicht, das kann natürlich immer mal passieren, dass man nicht fit ist. Aber so grundsätzlich gibt es dann, ist das ein einziges Glück. Also das ist, würde ich echt schon so sagen, das ist wirklich etwas, was einen auch erfüllen kann.
Gut, am Schluss würde ich gerne noch einen Blick in die Glaskugel werfen oder vielleicht ist das auch nicht der richtige Ausdruck, nach deiner Einschätzung fragen. Das Kunstlied ist ja schon sehr, sehr lange totgesagt, aber es lebt immer noch. Was glaubst du, welche Zukunft das Kunstlied hat?
Solange Menschen das Kunstlied singen, wird es weiterleben. Und ich glaube, es wird auch immer von Menschen gesungen werden. Wir werden auch weiter Museen besuchen und uns Bilder anschauen. Und es wird nie Massen anziehen. Also jeder, es ist so interessant, weil ich häufig auch Freunde und Bekannte habe, die jetzt nicht aus dem Bereich der, ich nenne das das Wort der Hochkultur kommen oder die das sehr interessiert, aber die dann in einem Liederabend sitzen und rauskommen und sagen, wow, Wahnsinn. Weil es eine Unmittelbarkeit hat, die wenig andere Kunstformen bieten können. Und das ist wirklich, wenn man es nicht kennt und nicht sich dem aussetzt, wird man es nicht erleben und es wird einem auch nichts fehlen, weil man es halt nicht kennt. Aber wenn man es mal gemacht hat und sich auch selbst überwunden hat, sich da reinzusetzen und jemanden zu sehen, der eine Stunde lang berührt mit dem, was er erzählt, weil das ist eine Berührung, es ist eine physikalische Berührung, wir werden einem Schall ausgesetzt, wir schauen einem Menschen oder zwei Menschen dann, wenn es ein klassischer Liederabend ist, zu, die um Kunst, um die Musik ringen. Und das macht Spaß, das ist toll, das berührt einen selbst. Und ich glaube, es hilft einfach nichts zu sagen, das Kunstlied ist tot und wir machen einfach weiter wie bisher und es läuft schon. Ich glaube, was anderes bleibt uns da gar nichts übrig. Wir kämpfen dafür und vertreten über und halten die Fahne des Liedes hoch und freuen uns über jeden Menschen, den wir da bekehren könnten auf diesem Weg.
Das nehme ich erstmal als Schlusswort und ich hoffe, dass das auch so bleibt und so kommt, wie du das sagst. Und ich danke dir sehr herzlich für das Interview.
Sehr gerne, vielen Dank.